Vielen Dank für die schöne Begrüßung. Da predigt sich doch schon viel, viel leichter, wenn man so schön empfangen wird. Ja, herzlich willkommen. Auch am Livestream herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und ganz spezielle Grüße schicke ich jetzt nach Stuttgart zur Lisa. Welcome, habt eine gute Zeit. Ja, wir sind ja in der Predigtserie unterwegs, die Bibel. Haben uns da schon über die Kraft der Bibel unterhalten, über die Weisheit der Bibel, Frauen in der Bibel, die Helden der Bibel und kommen heute zu den Propheten der Bibel. Und bevor ich jetzt loslege, bete ich noch. Und Vater im Himmel, danke, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns alle Reichtümer aufschließt, alle Reichtümer aus der himmlischen Welt. Und ich bete, Geist Gottes, dass du kommst. Ich bete, Gott, dass du selbst kommst und uns überflutest mit deiner Gegenwart und mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Ermutigung und mit deiner Kraft. Leite du uns in alle Wahrheit. Herr, wir preisen dich. Und wir lassen jetzt alles los, was uns noch bewegt. Und fokussieren uns auf dich, Herr. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der mitten unter uns ist. Und nimm du unsere Herzen und Gedanken jetzt ein, Herr. Amen. Ja, dann starte ich jetzt durch mit einem, ich finde es echt ein cooles, interessantes Thema, die Propheten der Bibel. Wir leben ja echt in unruhigen Zeiten hier. Weltweit Terror in verschiedenen Ländern, Krieg, aber das gibt es eigentlich schon seit es die Menschen gibt. Neue Themen, Cyberkriminalität. Du weißt ja nicht, wann, wo irgendwie vielleicht gehackt werden kannst. Corona, ein neues Thema, noch nicht alt. Inzwischen mit Mutanten. Man sagt, man steht vor einer dritten Welle vielleicht. Italien hat schon wieder das Land zugemacht. Deutschland als Staat hilft wirtschaftlichen Betrieben, macht Milliarden Schulden noch und nöcher. Und du denkst, wo führt das noch hin? Wie soll das weitergehen? Und Unsicherheit hat sich schon lange breit gemacht. Angst hat sich breit gemacht. Und man fragt sich, was wird die Zukunft uns noch bringen? Und tatsächlich als Menschen können wir sehen, was hinter uns liegt, was in der Vergangenheit ist. Und wir können die Gegenwart sehen und eventuell beurteilen. Aber wir wissen nicht, was kommt. Die Menschheit weiß nicht, was auf sie zukommt. Wir wissen nicht, was morgen ist. Und auch als Christen fragen wir natürlich, was wir die Zukunft uns bringen. Menschen sind ja generell neugierig und wollen wissen, was passiert. Die Bibel ist zu einem Drittel zur Zeit der Niederschrift auf die Zukunft gerichtet, enthält sie Zukünftiges, Prophetisches sozusagen. Auch wir als Christen machen uns Gedanken, aber wir als Christen sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Deswegen möchte ich jetzt einleitend zu diesem Thema heute aus 2. Petrus 1, Vers 19 bis 21 lesen. Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in euren Herzen scheint. Doch vergesst vor allem eines nicht. Kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus eigenem Wissen deuten. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. So, es heißt da, die Zusagen, die Verheißungen durch die Propheten leuchten wie ein Licht. Und es ist noch ein Bezug auf den aufgehenden Morgenstern. Kennt ihr den Morgenstern? Weiß jemand, was der Morgenstern ist? Es ist der hellste Stern, der aufgeht in der Zeit, wenn sich der Tag demnächst ankündigt. Die Venus, naher Planet, wird angestrahlt von der Sonne und man kann ihn deutlich erkennen. Und im Altertum wussten die Nachtwächter, die Wächter, wo bei den Schafherden waren und Wache hielten, die Wächter in der Stadt wussten, aha, endlich der Morgenstern kommt, der Tag naht. Sozusagen meine Schicht ist vorbei, die Dunkelheit ist vorbei. Und Jesus offenbart sich Jesus nennt sich selbst in Offenbarung 22 der Morgenstern, der helle Morgenstern. Und wisst ihr, wir sehen ihn und er leuchtet in unserer Nacht und er leuchtet in unseren Herzen. Und wir sehen ihn in dieser dunklen Zeit und er ist unser Ziel. Und darauf kommt es an, es ist unser Trost, dass der Herr Jesus, der helle Morgenstern, in unseren Herzen ist. Und vergesst nicht, niemals, heißt es weiter, ist Prophetie aus der Machbarkeit der Menschen hervorgebracht, sondern immer durch den Heiligen Geist, niemals durch den Wille eines Menschen. Okay, was ist ein Prophet? Die Bibel legt sich mit der Bibel aus und deswegen schauen wir in 2. Mose 7, Vers 1. Dort heißt es, und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Mose wurde ja erwählt, hat seine Berufung gekriegt am brennenden Dornbusch und Gott hat gesagt, Mose, ich sende dich zum Pharao. Und Mose hat gesagt, doch nicht mich, ich kann ja gar nicht reden, ich habe da immer Ladehemmungen und mir läuft schon gleich, wenn ich dran denke, der Schweiß über die Stirn. Sagt er, okay, dann gebe ich dir den Aaron und er ist dein Prophet. Sprich, Aaron spricht das, was du sagen willst. Sprich, ein Prophet ist von der Wortbedeutung her für jemanden anderes sprechen, im Auftrag von jemand anderes reden. Und wenn wir hier in der Bibel sind, für Gott sprechen. Es gibt zwei Bereiche, die zur Prophetie gehören. Ich gehe jetzt gerade ganz kurz mal durch so ein paar Basics durch, damit wir eine gemeinsame Grundlage haben. Zwei Bereiche ist natürlich das Empfangen und das Weitergeben. Wenn ich nichts empfangen habe, dann macht es keinen Sinn, irgendwas weiterzugeben. Prophetie geschieht auf drei Arten: Vision, per Audio oder Inspiration. Vision zum Beispiel, man sieht was, man kriegt ein Bild in den Kopf und dann steht hier jemand und erzählt drei Knoten. Ne? Per Vision ins Gehirnzentrum von Gott geschenkt. Wir kennen das. Und es gibt Realitäten. Es gibt so viel Realität, die der Mensch an und für sich nicht sieht. Wir sehen das, was um uns herum ist, aber unsere Sinne sind begrenzt. Wir sehen nicht mehr, wir sehen die echten Realitäten, Die himmlischen Welten können wir so nicht wahrnehmen. Wir können nicht hineinschauen, außer Gott schenkt uns ab und zu einen Blick hinein. Audition ist das Hören von der Stimme Gottes. Wenn Gott hörbar dir was auf deinen Hörnerv gibt oder ins Hörzentrum in deinem Gehirn, wenn du etwas hörst, was sonst keiner um dich herum hört. Und dann eben noch die Inspiration, einfach eine Eingebung, eine Gedanke, eine Erinnerung an den Bibelvers und so weiter. Und zum Abschluss dieses kleinen Kurses, Prophetie wird in drei Ebenen vermittelt. Menschen sprechen, ich glaube, Gott sagt das, da, da, da. Niederschrift, siehe die Bibel, oder aber ihr füllt ein Kärtchen aus, macht es dort rein an das Team, Dreamteam Himmlische Botschaften, und dann kriegt ihr einen geschriebenen Brief, Prophetie in der Niederschrift. Oder auch, wenn jemand eine Inspiration kriegt, das ordne ich da auch mit einem Bild zu malen oder so. Und dann als dritter Punkt, die Dramaturgie sozusagen, ist aber in unseren Kulturkreisen erlebt man das sehr, sehr selten, dass zum Beispiel jemand etwas spielt oder tut und dadurch das Reden Gottes mitteilt. Wie zum Beispiel Jeremia im Alten Testament, als er sein Bündel gepackt hat, er hat alles zusammengepackt, was er hat, und ist aus der Stadt hinausgegangen. Und die Leute fragen, Jeremia, was ist los, was machst du? So wird es gehen, wenn ihr nicht der Stimme Gottes gehorcht, dass ihr weggeführt werdet aus dem Land, aus der Stadt. Oder aber im Neuen Testament, Agabus, wie er den Gürtel von Paulus nimmt, sich die Hände und die Füße fesselt und sagt, so wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Okay, ich gehe ins Alte Testament. Seid ihr bereit? Ein, zwei Personen, okay. Okay, die Propheten Israels, die legten die Ereignisse der Vergangenheit aus, prangerten das Unrecht, das dort geschah, immer wieder an. Mega viel Korruption, muss man sagen, war dort. Wer die Propheten liest, der weiß es, dass die Witwen und Waisen immer oft benachteiligt wurden. Und verkündeten das Handeln Gottes für die Zukunft. Heilspläne, wie viele Heilspläne prophezeien die Propheten, aber auch natürlich Gericht, zukünftige Dinge. In der Bibel gibt es verschiedene Bücher, davon ist eine ganze Menge Prophetenbücher. Da gibt es vier, die nennt man die großen Propheten. Das ist Jesaja, Jeremia, Hesekiel, in der ein oder anderen Übersetzung auch Ezechiel genannt, und Daniel. Und es kommen die 12 kleinen Propheten, die möchte ich euch auch vorlesen, damit ihr sie zumindest heute gehört habt. Dabei dreht es sich um Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia und Maleachi. Den ein oder anderen ist euch bestimmt geläufig. Ne? Im Alten Testament werden 40 Propheten namentlich benannt und über 100 anonym. Und jetzt schauen wir mal ein paar Propheten an. Ich fange an mit Elia. Elia ist ja der Prophet schlechthin. Wenn die Bibel von Propheten spricht, ist im Inbegriff Elia, sind die Propheten gemeint. Ich fange mit Elia und Elisa an, denn die zwei, denen ist kein eigenes Buch in der Bibel gewidmet. Und sie machen echt einen Unterschied zu den anderen. Sie werden Wunderpropheten genannt. Diese zwei Männer hatten mega Autorität und Vollmacht von Gott bekommen und sie tun mächtige Taten im Namen Gottes. Elia, auch Tischbiter genannt, weil er aus Tischbe kam, war ein Prophet in der Zeit der Könige Ahab und Ahasja im zweiten Viertel des 9. Jahrhunderts vor Christus im Nordreich Israel. Wir schauen uns jetzt mal die Karte an, dass ihr auch wisst, wo das ist. Das Nordreich und das Südreich Israel, war Israel nicht Israel, komme ich gleich noch darauf, wenn ich zum anderen Propheten komme. Also er war oben unterwegs, der Elia. Ich lese aus 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Krass, das ist der erste Satz, wo über Elia geschrieben steht. Krass, diese Autorität stellt sich einfach vor den König und sagt: Ich bin der Knecht Gottes und hier wird es nicht mehr regnen, es sei denn, ich sage es. Ich finde es so krass. Ich glaube, dass Gott Menschen in unserer Zeit beruft, die wieder so auftreten. Ich glaube, dass Gott Menschen beruft, die vor Politiker und Mächtige der Welt gehen und das Wort des Herrn verkündigen und den Willen Gottes kundtun. Ob das in Deutschland, im Bundestag oder im Europaparlament ist. Gott wird Männer und Frauen mit Autorität und Kraft ausrüsten oder vielleicht auf Lokalebene. Wer weiß, vielleicht sitzt der ein oder andere hier unter uns. Und ich glaube, es wird mehr denn je klar sein, dass es zwei Sorten von Menschen gibt. Einmal die, die glauben, und einmal die, die sich nicht zu Gott bekennen. Mehr denn je wird der Unterschied zu sehen sein. Und wir leben in spannenden Zeiten. Und es betrifft dich. Es betrifft dich. Denn es gibt keine Neutralität im Reich Gottes. Gab es noch nie. Aber es wird mehr denn je offenbar. Elias Vollmacht. Hammer. Was der Mann an eine Vollmacht von Gott gekriegt hat. Schaut, da war er mal auf dem Berg gesessen, alleine, und der König Ahab schickt seine Soldaten und will ihn holen. Elia, vielleicht hat er Angst gekriegt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt er: wenn ich ein Mann Gottes bin, fahre Feuer vom Himmel. Und das Feuer fuhr vom Himmel. Gewaltig, gewaltig, was der für eine Autorität und Kraft gehabt hat. Wisst ihr was? Gott hat dich genauso lieb wie den Elia. Das ist dir ja bewusst. Gott hat alle Menschen gleich lieb. Gott hat dich genauso lieb wie den Elia. Natürlich haben wir nicht alle die gleichen Aufgaben. Aber sollte uns Gott etwas vorenthalten? Sollte Gott seinen treuen Knechten etwas vorenthalten? Karin Heinke, ich glaube, Gott sendet dir übernatürliche Kraft und du wirst es merken, mehr und mehr und mehr, dass du aufhebst wie ein Adler, der hoch am Himmel kreist und du über alles, was dich umgibt, erhaben bist. Und du wirst wie ein Adler eben die Perspektive von oben haben und du wirst drüber stehen. Und so wie wenn du regieren würdest über dem Kreis, den Gott dir gegeben hat, so sei mutig und vertraue darauf, dass die Kraft Gottes sich mehrt und mehrt und mehrt in deinem Leben ab dem heutigen Tag. Elisa, kommen wir zum Elisa. Elisa wird von Elia berufen, nachdem Gott zum Elia gesagt hat, das wird dein Nachfolger sein. Und Elia, der tat auch so viele Wunder. Wahnsinn! Lest es, lest die zwei Propheten, es ist so glaubensstärkend. Ab 1. Könige 17 geht's los, geht bis ins 2. Könige hinein. Der war doch so unverschämt frech, dieser Elisa, und sagt, er will das doppelte Maß wie der Elia. Hey, geht's noch? Und ich sag euch was, die Salbung Gottes war auf ihm mega. Und ich sag euch, Gott hat nicht gesagt, hey Elisa, das ist aber unverschämt, das geht so gar nicht, jetzt mach erst mal langsam, sondern es gefällt Gott, wenn wir in dieser fast unverschämten Art zu ihm kommen und fordern, ich will, das Wort können wir ja schon als kleine Kinder, in manchen Sachen dürfen wir das beibehalten, und zwar, wenn wir bei Gott anklopfen, ich will, aber natürlich nicht, dass wir groß sind, sondern zu seiner Ehre. Und das ist es. So kommt der Elisa mal in den Ort und die Ältesten dort rufen ihn und sagen, hey, wir haben so viele Fehlgeburten hier bei uns. Unser Wasser ist nicht gut, das Wasser ist schlecht. Was macht der Elia? Er sagt, bringt mir Salz, nimm eine Handvoll Salz, wirft das Salz in die Wasserquelle und sagt, so spricht der Herr, Wasser sei gesund, Wasser ist ab sofort gut. Er ist Ratgeber für Könige, er wird oft gerufen, wenn ein Volk von außen gegen Israel aufstand, was sollen wir tun, haben sie gesagt, und Elisa war Ratgeber. Und ganz Alltägliches noch, guckt, er war mit Prophetenschülern unterwegs und die haben Bauereinsatz gehabt. Nee, die mussten halt auch hin und da mal arbeiten. Und da waren sie unterwegs und haben Holz gemacht. Und da war auch ein Fluss. Und die Kerle sind mit der Axt halt losgegangen. Und einer von diesen Schülern, dem ist tatsächlich die Axt vorne, das Eisen vom Stiel gerutscht, in den Fluss runter und dann, Vater, mein Eisen ist... Er hätte ja sagen können, hey, geh zurück ins Lager, ist halt ein Stück weit, aber dann holst du ein neues. Was macht der Elisa, so cool wie er ist? Er nimmt ein Stück Zweig und wirft es ins Wasser und das Eisen schwimmt. Wisst ihr, Gott reagiert nicht immer nur, wenn wir Tote aufzuwecken haben oder wenn sich jemand bekehrt. Ich glaube, wir dürfen das in Anspruch nehmen, auch einfach mal für Alltägliches. Aber wie ist die Situation im Land? Letztendlich besteht der Baalskult noch. Die Isebel, die Mutter vom Vorgänger König Ahab, hat immer noch das Ruder in den Händen und deswegen ist der Baalsdienst doch noch vertreten. Und deswegen verkündigt Elia dann letztendlich auch Gericht, was dann später auch eintrifft. Kennt ihr das Ende vom Elisa? Elisa, dieser Mann Gottes, so ganz anders als beim Elia, der im Feuerwagen zum Himmel genommen wird bei lebendigem Leib. Elisa wird krank und stirbt. Wie unspektakulär, ne? Passt irgendwie gar nicht in unsere Vorstellung von diesen Helden. Er wird krank und stirbt, aber aber dieser Mann ist so gesalbt, der Geist Gottes wohnt sogar noch in diesem Toten drin, denn er war dahingelegt und dann kam, ich glaube die Chaldäer waren es, sind eingefallen und hat es Gemetzel gegeben und dann haben sie irgendeine Person zum Elisa ins Grab geworfen oder in den Sarg und diese Person ist wieder auferstanden von den Toten. So mächtig war die Salbung Gottes noch in dem drin, unvorstellbar, aber es war so, Halleluja, ein geniales Vorbild. Jetzt kommen wir mal zu den Prophetenbüchern. Ich will jetzt noch kurz auf die großen Propheten sozusagen eingehen. Jesaja. Jesaja, sein Wirken erstreckt sich über 40 Jahre, von 736 bis 696 vor Christus. So, jetzt gucken wir uns noch mal die Karte an. Juda war sein Wirkungsteil im unteren Teil. Kein ganzes Land mehr, dieses Israel. Wir haben bei der letzten Predigt gehört von den Helden und wir haben auch von einem versagenden Held gehört, von Untreue Gott gegenüber. Und das ist das Resultat. Das Land wird, das zerfällt. Es ist ja sogar so, dass Israel gegen Juda gegenseitig Krieg führt. Brüder und Schwestern, wie krass. Und außerdem noch, ja, wenn ihr das Alte Testament lest, kennt ihr das bestimmt, wie die Ammoniter, die Moabiter, die Edomiter und so weiter und so fort immer wieder über Israel herfallen. Okay, und Jesaja ist eben da unterwegs. Gericht. Es geht um Gericht. Jesaja verkündet Gericht. Was ist ein Gericht? Ich rede hier immer über Gericht. Gericht ist, wenn Gott wegen der Untreue seiner Leute seine schützende Hand zurückzieht, weil sie ihm nicht vertrauen wollen, weil sie Wege gehen, wo Gott sagt, die sind nicht gut für euch. Und Menschen gehen sie trotzdem so. Jesaja verkündigt Gericht. Aber auch sehr viele Prophetien über das Heil Israels, über Jesus, den Messias. Aus Jesaja kennen wir, wie der Kreuzestod von Jesu vorhergesagt wird, Jesaja 53, wie er gemartert wurde um unserer Sünden willen. In Jesaja 60, steh auf, werde Licht und so weiter und so weiter. Viele, viele messianische Voraussagen. Aber eben schwierige Zeiten dort, weil viele von den Nationen sich gegen Israel gestellt haben. Jesaja starb den Märtyrertod, weil die Könige zu seiner Zeit, die Oberen vom Land, ihn nicht mehr hören konnten und wollten immer diese Aufrufe, ändert euch und ändert euer Leben zu Gott hin. Die hatten so die Schnauze voll von dem, sie wollten nicht hören. Deswegen wurde er verfolgt. Und die Überlieferung sagt, dass Jesaja geflohen ist vor den Soldaten des Königs, hat sich in einem hohlen Baumstamm versteckt. Dieser wurde dann, wie man es halt so mit Bäumen macht, zersägt. Jeremia, auch der weinende Prophet genannt. Er hat wahrscheinlich auch die Klagelieder geschrieben. Warum der weinende Prophet? Weil er das volle Gericht des Israel, sein Volk, getroffen hat. Er war dabei, er war mittendrin. Er hat in Jerusalem zur Buße aufgerufen, hat gesagt, Leute, kehrt um zu Gott wieder und wieder. Und er sagt, sonst kommen Nationen über uns. Und selbst als das offenbar war, wollte die obere regierende Schicht nicht hören. Sie wollten eben lieber auf die Worte der falschen Propheten hören, die dem König Honig um den Mund geschmiert haben. Jeremia war im Gefängnis, ist einigen Mordanschlägen entgangen. Jeremia muss zusehen, wie Jerusalem zerstört wird, wie der Tempel zerstört wird und wie die Juden nach Babylon in die Verbannung weggeführt werden. Es waren ja immer schrittweise, hat sich über einige Jahre hingezogen. So Jeremia ging dann oder musste, die haben ihn mitgenommen mit dem Rest der Juden, nach Ägypten geflohen, weil der Statthalter von Babylon, der dort eingesetzt war, ermordet wurde. Und aus Furcht vor Rache ist der Rest der Juden auch noch abgehauen dann. Und dort wurde er dann in Ägypten, wo er weiterhin die Buße gepredigt hat, kehrt um zu Gott, von den Juden 580 vor Christus gesteinigt. Und vielleicht erinnert ihr euch jetzt an die Worte, wo Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, die da verfolgt und tötet ihren Propheten. Wie oft habe ich dich sammeln wollen oder unter meine Flügel nehmen und ihr wolltet nicht. Was für eine traurige Geschichte, was für eine traurige Geschichte. So geht es alle, die den Segen Gottes als nichts erachten und sich lieber anderen Dingen zuwenden. Hesekiel war Priester, wurde 597 vor Christus in die babylonische Gefangenschaft mitgenommen und 5 Jahre später wurde er dort zum Propheten berufen. Hesekiel, all das, was niedergeschrieben ist, hat er in der Verbannung gesehen. Er verkündigt auch Gericht über Israel, über die Nationen, aber auch Hoffnung und Zukunft. Er hat Offenbarungen von der Herrlichkeit Gottes. Er hat einen Blick in den Himmel über die letzte Zeit, den Tag des Herrn, des Heil Gottes. Und vom Hesekiel, wer den mal liest und die Offenbarung vergleicht, der sieht, es sind viele Parallelstellen. Das, was Hesekiel schon gesehen hat, steht auch in der Offenbarung. Daniel wurde 605 vor Christus nach Babylonien verschleppt und auch seine ganzen Visionen hat er in der Verbannung eben gesehen, war am Hofe Nebukadnezars, wurde bekannt durch die Traumdeutung von einem Standbild. Sehr weise, wir kennen die Geschichten wahrscheinlich alle von Daniel in der Löwengrube, seine Freunde im Feuerofen. Was macht Daniel aus? Er war ein sehr treuer, loyaler Mann und er hat viele, viele Gesichter und Visionen über die Endzeit, sieht man auch, Vergleich zur Offenbarung, sehr viele Gesichter vom Tag des Herrn und letztendlich von der Stadt Gottes. So, wenn ich euch jetzt was mitgeben darf, Daniel, Elia und Elisa, so zum Einstieg, zum die Propheten ein bisschen zu studieren und daraus einfach Vorbild, einfach in den Glauben hineinwachsen, sage ich jetzt mal, wer das möchte, möchte ich euch echt empfehlen. Neues Testament kennt namentlich 16 Propheten und die Offenbarung ist sozusagen der Schlussstein der Bibel, ist das einzige prophetische Buch sozusagen in typisch prophetisches Buch, wo beide Briefe und die Evangelien natürlich auch alle prophetische Elemente und Inhalte besitzen. Ich komme zum prophetischen Dienst in unserer Zeit. Prophetischer Dienst, wir kennen es hier am Mikro, wir kennen es bei der Taufe, Täuflinge kriegen Briefe geschickt manchmal oder wenn ihr eine Frage habt an himmlischen Botschaften. Der prophetische Dienst ist weit mehr als das alles in Summe. Der prophetische Dienst ist die Wiedergabe des Herzens Gottes, seiner Empfindungen, seiner Gedanken und seiner Pläne. Und zu den Aufgaben des prophetischen Dienst gehört das Offenbaren von Gottes Willen, seinem Wesen, seinem Charakter, seiner Herrschaft. Ganz wichtig, eine Aufgabe des prophetischen Dienstes ist der Bau der Gemeinde Jesu. Und es ist eine Aufgabe im Kampf gegen Religiosität. So, das Ziel, des prophetischen Dienstes ist, dass die Menschen näher zu Gott kommen. Es ist ein Ruf zur Umkehr und zum Erleben der Güte Gottes. Und ich möchte die Wichtigkeit der Propheten auch in der heutigen Zeit unterstreichen mit zwei Bibelstellen. Einmal Epheser 2, Vers 20. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. Fundament. Apostel, Propheten, die Gemeinde. Doch der Grundstein natürlich, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Epheser 4, Vers 11 bis 13 steht, und hier geht es um den fünffältigen Dienst, unter anderem eben Propheten, und darauf kommt es uns ja an heute. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, dann kommen noch Evangelisten, hier den Lehrer. Für was? Zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, also für euch, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife, der Fülle Christi. Also hier ist ja eine Verdoppelung und Verdreifachung von dieser kompakten Maß und Reife und Fülle die Rede. Zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife, der Fülle Christi. Also es geht hier zur Erbauung, dass wir als Leib zur Fülle, die Fülle, die in Christus Jesus wohnt, in unserem Leben sichtbar wird. Es geht nicht um ein langweiliges Christsein. Es geht nicht um sonntags in den Gottesdienst zu gehen und einmal in den Newspoint, in die Kleingruppe. Es geht um viel mehr. Es geht um die Fülle der Reife Christi. Und wenn du wissen willst, was das ist, dann schau Jesus an, wie er geredet hat, wie er gelebt hat, wie er gewirkt hat. Und dazu werden wir ausgerüstet. Es wird noch persönlicher, keine Angst. Die Gabe der prophetischen Rede ist im Neuen Testament theoretisch jedem zugänglich. Ne? Nach Kolosser 1, Vers 14, Vers 1 heißt es, strebt nach der Liebe, eifert nach den geistlichen Gaben und ganz besonders, dass ihr weissagt, hört ihr? Wer tut es? Wer strebt ganz besonders danach, dass er weissagt, jawohl, das ist prozentual nicht viel. Hey, das ist das Wort Gottes. Es heißt nicht, ach, wenn ihr mal Zeit habt abends nach Netflix, dann guckt mal, dass er vielleicht ein bisschen jetzt strebt. Sondern es heißt, strebt nach der Liebe, ereifert euch, hey, was ist ein Streber? Ist ja negativ belegt. Jemand, der sich für etwas einsetzt, strebt danach. Und dann heißt es ja, aber ganz besonders für das. Also ihr seid aufgerufen, Gott zu suchen, dass ihr prophetisch dienen könnt. Wenn ihr am Edeka und am Aldi an der Kasse steht, zur Kassiererin sagt, und ich glaube, dass Gott ihnen sagen will, bla bla bla. Ist das nicht spannend? In Apostelgeschichte 2, Vers 17 bis 18, parallel dazu Joel 3, heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Hier geht es um die Endzeit. Das ist eine Endzeitvision, die Joel schon vor vielen Jahren hatte. Und wir leben in der Endzeit. Das Wort ist für uns. Gott möchte, ich glaube, ich habe es deutlich gemacht, dass wir generell nach seinen Gaben streben, danach eifern, Hunger haben. Hunger, um das geht's. Hunger und Durst nach Gottes Wort, nach seinen Gaben, nach ihm selbst. Hunger danach, anderen zu dienen, nicht eine geile Karriere aufzubauen. Um das geht es uns Christen nicht. Natürlich wollen wir erfolgreich sein, keine Frage. In erster Linie geht es darum, Gott und anderen zu dienen, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Mehr und mehr und mehr. So, nehmt die Propheten, ich hoffe, ich konnte euch heute einen Anstoß geben, euch Hunger zu machen, die Propheten mal zu lesen, Vorbild, als Vorbild zu nehmen. Und wie gesagt, Elia, Elisa, Daniel, sehr gut zum Einsteigen. Daniel wird schon ein bisschen schwieriger, aber studieren, die Bibel studieren, nicht nur morgens zwei Verse lesen. Das ist die Nahrung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Und schaut, schaut auf das Leben dieser Propheten, ihre Hingabe, ihre Vollmacht. Und wisst ihr, was sie getan haben? Gott hat zu ihnen geredet und sie haben nicht nur nachgedacht, sie haben gehandelt. Und das ist das, was den Unterschied macht. Gott redet und wir handeln, zack, und er wirkt. Bis auf den Jona, der war eine Ausnahme, den lassen wir jetzt mal hier außen vor als Beispiel. Ich komme wieder zurück zu Elia und ich lese aus Jakobus 5, Vers 17 und 18. Übrigens Elia, nur so by the way, Elia ist mein Held, ich liebe das so. Wisst ihr aber auch warum? Er hat mächtige Dinge getan und zwei Tage später war er verzweifelt und wollte nicht mehr leben. Und es zeigt einfach, es war ein Mensch mit Stärken und mit Schwächen, nur hat er sich Gott zur Verfügung gestellt. Also ich lese, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete wieder und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Das steht im Neuen Testament. Jakobus bezieht sich auf den Prophet aus dem Alten Testament. Warum tut er das? Warum steht es hier? Dass wir sagen, wow, was für ein toller Mann dieser Elia. Nein, ganz und gar nicht. Das ist nie die Absicht. Sondern er schreibt ja, er war von den gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Also eigentlich sagt er, hey, Elia war genauso einer wie ihr. Er war ein gleicher Mensch wie wir. Was hat einen Unterschied gemacht? Warum steht es hier? Ich denke, Jakobus hat es gesagt, Mensch, guck, Elia, so großartig er war, ich vergleiche ihn mit euch. Es steht ja im Kontext zum Gebet im Jakobusbrief. Er war nichts Besseres als ihr. Vielleicht hat er das ein oder andere anders gemacht. Elia hat übernatürlich gewirkt. Elia war übernatürlich unterwegs. Wir sind so oft natürlich unterwegs. Natürlich müssen wir unseren Alltagsgeschäften nachgehen. Und Elia musste das bestimmt auch. Aber ich glaube, Elia hat sich übernatürlich mit der Himmelswelt auseinandergesetzt und darin gelebt. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder in das Übernatürliche hindurchgedrungen, den Himmel bestürmt, im Geist in die himmlischen Welten. Das Reich Gottes ist ja nicht, Jesus sagt mal, das Reich Gottes ist nicht, dass man sagt, da ist es oder da, sondern das Reich Gottes ist mitten unter uns und es ist mitten unter uns. Wir haben die Möglichkeit, in unserem Alltag, ganz besonders sonntags, aber in unserem Alltag in diese übernatürliche Welt hineinzugehen. Unser Geist in die übernatürliche Welt und dort neben Anbetung, neben Lobpreis Gottes zu sehen und zu hören, was Gott uns sagen will und was er tun will. Glaube ich, Gott möchte uns herausfordern für folgenden Punkt. In Hebräer steht, der Glaube ist eine Gewissheit dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ist eine Gewissheit dessen, was man hofft. Eine Gewissheit ist kein Zweifel. Gewissheit ist keine Hoffnung. Wir verhalten uns manchmal, dass wir hoffen auf das, was wir hoffen. Das Wort Gottes sagt eindeutig, es ist die Gewissheit dessen. Und diese Gewissheit kann uns nur Gott schenken. Es ist kein Ich will und ich muss jetzt. Diese Gewissheit kann nur Gott schenken und die kann er nur schenken, wenn wir uns im Übernatürlichen bewegen. Gott, wenn du dich nur sonntags hier im Übernatürlichen bewegst, wie willst du dann die Übernatürlichkeit des Wirken Gottes unter der Woche kennenlernen? Das geht ja gar nicht. Wie willst du dann im Geist agieren, reagieren und vorwärts gehen, wenn du nur in den Sonntagsgottesdienst kommst? Du kannst ja Gott, natürlich kriegst du eine Kleinigkeit mit von dem, was er wirken will. Aber ich glaube, dass es mit daran liegt, Elia hat in dieser Übernatürlichkeit gelebt und viele andere Helden genauso. Und dann stehen wir hier und sagen, ja, Elia war ein Mensch wie wir. Aber Gott, mach du mich auch zu so einem Menschen wie Elia. Ich gebe mein Leben dir hin und mach du, was du willst. Ich bin bereit. Ich komme jetzt echt zum Schluss. Ich glaube, es wird Zeit. Propheten im Alten wie im Neuen Testament haben ein großes Ziel, ein zentrales Thema, und zwar ist es das Erlösungswerk in der Person Jesu Christi, und da sammelt sich alles an dem Ort am Kreuz auf Golgatha. Darauf läuft es hinaus, und dann als Menschheit in sein Heil zu kommen. So, das war, wie es in der Offenbarung am Ende steht, in die neue Stadt Jerusalem einziehen können. Dass wir Jesus, wenn er wiederkommt, mit lautem Schrei entgegengehen. Das ist unser Ziel. Und ich sage euch, mit diesem Ziel vor Augen, mit Augen in die Übernatürlichkeit, können wir diesen Corona-Scheiß überwinden. Wir können das überwinden. Aber lasst uns dafür beten. Ich möchte euch noch eines offenbaren. Als wir als Älteste zusammen waren, ich meine, mich bewegt das Thema schon lang, und wir haben für Corona gebetet, gegen. Und es war der Eindruck da, steckt die Pflöcke weit. es liegt an euch. Lasst uns aufstehen, nimm das mit in das tägliche Gebet. Steh hin in der Autorität des Christus, Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit in uns und lasst diesen Jesus in seiner Autorität durch uns proklamieren. Corona, verschwinde aus der Stadt Baden-Baden. Corona, verschwinde aus dem Stadt, aus dem Landkreis Rastatt. Und Corona, verschwinde aus dem Landkreis Ortenau. Diese Pflöcke wollen wir stecken in Jesu Namen. Amen. Und unterstützt uns da. Unterstützt uns gegenseitig da. Denkt dran in euren Gebetszeiten. Und dann wollen wir sehen, was passiert. Lasst uns das nochmal ernsthaft einfach mitnehmen. So, jetzt wird es aber Zeit. Ich komme zum Schluss. Ist jemand da, vielleicht, ich will diese Frage einfach stellen, ist jemand da, der diesen genialen, großartigen Gott, der Wunder tut, nicht so kennt, dass er weiß, wenn es mal hier zu Ende ist, dass er in den Himmel kommt? Wenn ja, wenn du da den kennenlernen willst, wenn du ewiges Leben haben willst und du hast es noch nicht sicher, dann melde dich jetzt. Ist jemand da heute Morgen? Ist jemand da heute Morgen, der sagt, diesen Gott, mit dem will ich unterwegs sein? Ich sehe jetzt keine Hand. Okay, gut. Also, Prophetie hat das Ziel, Menschen näher zu Gott zu bringen und das Herz Gottes zu offenbaren. Be blessed. Amen.